der Hintergrund der Gründung war nachhaltige Unterwäsche. Und dann nachhaltig nicht im Sinne von, wir benutzen halt Biobaumwolle anstatt herkömmliche Baumwolle, damit wäre es nicht getan gewesen, sondern wir haben schon ganz klar gesagt, das soll auch für uns unser Leben nachhaltig gestalten. Wir wollen mit den Partnern und Partnerinnen, mit denen wir zusammenarbeiten, nachhaltig zusammenarbeiten, also den Begriff Nachhaltigkeit weit, weit, weit über die Grenzen von nachhaltigen Materialien in der Unterwäsche hinaus gesehen. Und so dieses Gefühl, wir können eben auch nicht alles schaffen und wir sind weit davon entfernt, perfekt zu sein, werden wir wahrscheinlich auch nie sein. Aber einfach das Gefühl zu haben, an jeder Stelle, an der ich eine Möglichkeit habe, selber etwas anders zu machen oder in meinen Augen besser zu machen, möchte ich das tun. Und wenn ich den Ansatz nicht nur im Beruf verfolge, sondern eben auch zu Hause, kann ich eben auch zu Hause ein bisschen was umsetzen. Und ich glaube, wenn jeder so ein bisschen was umsetzt, dann haben wir schon ganz schön viel getan, ehrlich gesagt.
Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Pausen, deine Gastgeberin, und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast wieder gelandet bist. Seit 2021 interviewe ich regelmäßig interessante Persönlichkeiten, UnternehmerInnen oder auch Organisationen aus dem Bereich Fair Fashion bzw. nachhaltige Mode. Es macht mir unheimlich viel Spaß, mein Wissen und meine Erfahrungen über mein Herzensthema mit dir zu teilen. Und vielleicht kann ich auch dich durch die Gespräche inspirieren und motivieren und dafür begeistern, diese wichtigen Themen in deinem Alltag effektiv mit einzubinden und zu berücksichtigen. Wenn du neu dabei sein solltest, dann empfehle ich dir auch, in die vorherigen Folgen einmal reinzuhören. Da ist bestimmt was Interessantes für dich dabei. Unterwäsche ist im nachhaltigen Bekleidungssortiment tatsächlich immer noch ein Nischenprodukt. Komisch, so richtig kann ich mir das eigentlich gar nicht vorstellen, weil es ja Produkte sind, die direkt mit unserer Haut in Berührung kommen und man gerade hierbei darauf achten sollte, dass die Anforderungen an die Herstellung auf einer gewissen Art und Weise doch nachhaltig sein sollten. Seit der Gründung von Ehrlich Textil 2016 ist einiges passiert, aber an der Einstellung von Sarah Grohe hat sich nichts geändert. Sie möchte die Unterwäsche von Ehrlich Textil einer möglichst breiten Zielgruppe zugänglich machen und aus diesem Grund fokussiert sich Ehrlich Textil nach wie vor auf einen Online-Shop. Und außerdem wird in allen denkbaren möglichen Ansätzen das Thema Nachhaltigkeit berücksichtigt und umgesetzt. Neben einer Produktion in Deutschland, aber auch in Portugal und in der Ukraine legt Ehrlich Textil viel Wert auf die Materialauswahl, aber macht sich auch Gedanken über die Weiterentwicklung im Nachhaltigkeitsbereich, wie zum Beispiel ein Rücknahmesystem, um Ware zu recyceln oder Cradle-to-Cradle-Produkte oder wie man Produzenten unterstützen kann, indem man sich dem Tip-Me-System anschließt. Was Ehrlich Textil sonst noch ausmacht und warum es sich lohnt, nachhaltige Unterwäsche zu kaufen, erfährst du, wenn du dir diese Folge anhörst.
Hallo Sarah, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Ich freue mich ganz doll, dass es endlich geklappt hat, wir beide zueinander gefunden haben und uns jetzt ein bisschen hier austauschen werden und uns unterhalten werden.
Hallo Sabine, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
Sehr schön. Genau, ich würde sagen, wir machen das wie immer. Du stellst dich erst einmal vor, wer du bist, was du machst und genau, woher du so kommst.
Sehr gerne. Ich heiße Sarah, wie du eben schon gesagt hast. Ich bin die Gründerin von Ehrlich Textil, von der Vorfreude GmbH, die dahinter steckt mit der Marke Ehrlich Textil. Habe mit guten Freunden zusammen 2016 die Marke gegründet, mit einem von denen, Benny, dann auch bis Anfang 2023 die Geschäftsführung gemacht. Seitdem bin ich alleine als Geschäftsführerin unterwegs und habe Modedesign studiert, ich bin also eigentlich Diplom-Modedesignerin, noch mit Diplom, ist schon ein paar Jährchen her. Hätte, glaube ich, auch direkt nach dem Studium noch an keiner Stelle geglaubt, dass ich jemals Gründerin werden würde. Ich bin da irgendwie von einem Event ins nächste gestolpert und irgendwie da gelandet, wo ich heute bin. Das macht mich extrem happy, weil es mir auch zeigt, dass es eben nicht vorgefertigte Wege gibt da draußen, sondern dass mit viel Herzblut und Fleiß und Elan man einfach oder auch Frau einfach viel erreichen kann. Und das ist total schön und das ist auch was, was ich super gerne erzähle und weitergebe, weil ich selber mich, glaube ich, auch gefreut hätte, in jungen Jahren solche Geschichten zu hören. Genau, jetzt bin ich seit Januar 24 sind wir wieder ein sehr, sehr kleines Team. Wir waren zwischenzeitlich schon mal auf 40 Mitarbeitenden ungefähr. Jetzt sind wir nur noch 6. Also auch uns haben die Krisen der letzten 2 Jahre leider so gar nicht verschont. Aber ich bin extrem froh, dass wir es geschafft haben, irgendwie zu überstehen und jetzt ganz, ganz, ganz langsam in Baby Steps das Ganze nochmal ein bisschen wie neu aufbauen. Ja, das ist das, wo ich heute stehe.
Aber das hört sich ja eigentlich auch recht gesund an, ne? Dass ihr halt euch reflektiert habt irgendwie, okay, wie ist jetzt die Situation? Wir wollen es nicht ganz aufgeben, weil, wie du ja auch sagst, dein Herzblut daran einfach hängt und dann versucht jetzt einfach langsam wieder sukzessive wieder voranzukommen. Das finde ich ganz, ganz toll.
Genau. War und auch schmerzhaft.
Aber ja, das glaube ich.
Jetzt, nachdem das Schmerzhafte an vielen Stellen irgendwo geschafft und überstanden ist, fühlt es sich gut an.
Ja, toll. Sag mal, mit deinem Modedesign-Studium, war da eigentlich damals schon so Nachhaltigkeit ein Thema? Oder?
Witzigerweise nicht wirklich. Ich bin, glaube ich, sehr, sagen wir, umwelt- und sozial bewusst aufgewachsen. Bei meinen beiden Eltern waren das immer schon Werte, die vertreten haben und uns auch mitgegeben haben als Kindern. Aber ich habe mir da nie... Ich habe mich da nicht groß mit auseinandergesetzt oder mir Gedanken darüber gemacht, ob ich die auch für mich anwenden will, diese Werte. Die waren irgendwie da. Ich habe Modedesign studiert, weil ich Farben liebe, weil ich Stoffe liebe, weil ich das Kreative daran ganz toll fand immer. Habe dann im Studium aber gemerkt, dass das was ist, was ich tatsächlich für mich persönlich haben möchte in meinem Leben, die Kreativität. Aber gar nicht unbedingt, also ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich mich nicht als Modedesignerin in einem kleinen Nähstübchen beruflich sehe. Da kam dann schnell so ein bisschen der Punkt dazu, nee, eigentlich finde ich so Management-Sachen, Projektmanagement, so viele Fäden auf einmal in der Hand halten und steuern, das fand ich irgendwie viel spannender. Dementsprechend war es ganz schön, dass ich nach dem Studium zufällig, ehrlich gesagt, nach Berlin geraten bin. Mein damaliger Freund, inzwischen Ehemann und Vater meiner Tochter, ist nach Berlin gegangen nach der Uni und dann bin ich hinterher und habe in Berlin also meinen ersten Job angefangen, Anfang 2010, zufällig im E-Commerce. Auch das war überhaupt nicht geplant, sondern ich habe das genommen, was ich gefunden habe und was sich irgendwie gut anfühlte und war dann 2 Jahre lang, war damals kleiner Konkurrent zu Zalando, aber natürlich dann sehr schnell sehr weit abgeschlagen. Und habe da das Produktmanagement mitgemacht, habe die Fotoabteilung geleitet, sprich jedes Teil, was in diesem Fast-Fashion-Online-Shop in den Verkauf ging, musste fotografiert werden. Und das habe ich mit meinem Team im Studio gemacht und habe die Sachen dann online gestellt. Und das war so ein bisschen der Auslöser, die Zeit. Das war eine coole Zeit, es hat mega viel Spaß gemacht, ein geiles Team. Aber sehr schlechtes Gehalt und wirklich krasse Arbeitszeiten. Also da fing das an, dass ich merkte, okay, wow, Arbeitsleben direkt schon im ersten Job echt herausfordernd von der Energie her. Und dann fing es eben an, dass ich so einen Ekel entwickelt habe vor diesem Gestank, der aus diesen Plastiktüten kam, wenn ich die neu angelieferten Teile ausgepackt habe. Und dann waren da auch so richtig ekelige, billige, schlecht verarbeitete. Und da kam mir natürlich meine Ausbildung als Modedesignerin, hat mich das erkennen lassen, wie schlecht die Teile teilweise verarbeitet waren, wie billig die Materialien waren. Und das war dann, am Ende stand ich irgendwann da so, ich arbeite hier und schufte mich echt ab, um Klamotten zu verkaufen, die ich selber nicht in meinem Kleiderschrank haben wollen würde. Das kann es ja irgendwie nicht sein. Und dann hab ich das Thema nachhaltige Mode für mich so ein bisschen entdeckt, weil ich eben dachte, okay, Mist, jetzt habe ich mich für das Studium entschieden. Psychologie wäre das andere gewesen, was mich total interessiert hätte, habe ich dann aber nicht gemacht. Gehst jetzt nochmal zurück an die Uni und machst doch Psychologie oder versuchst du halt in der Branche, für die du dich jetzt nun mal entschieden hast und mit einigen Jahren Studium ja auch schon Zeit investiert hast und guckst mal, ob du nicht in der Branche einfach es schaffst, Dinge anders zu machen, so wie du sie richtiger findest. Und das ist dann der Weg, den ich auch eingeschlagen habe.
Ja, spannend. Ja, aber es ist immer toll, dass man immer irgendwie so ein Schlüsselerlebnis ja immer hat, wo man dann sagt so, okay, also irgendwas läuft hier echt verkehrt, ich muss hier irgendwie was ändern. Aber dann hast du dir ja tatsächlich, finde ich ja immer, nicht das einfachste Produkt gleich rausgesucht. Also ich finde Unterwäsche, abgesehen jetzt vielleicht von Basic-Unterwäsche, okay, das geht gleich noch, aber Unterwäsche finde ich sonst als Produkt ja schon echt mal recht kompliziert, recht aufwendig, also von der Verarbeitung her, du hast immer sehr, sehr viele Schnittteile, Materialien und so und also dass du dich gleich darauf wirklich fokussiert hast, finde ich auch recht spannend, muss ich sagen. Also
war gar nicht das Erste, was ich gemacht habe.
Ach so,
ich habe
okay.
Noch neben dem Job, den ich nicht sofort aufgegeben habe, ich habe ein recht großes Sicherheitsbedürfnis auch immer schon gehabt. Also so dieses Gehalt, was da monatlich kam, war schon ganz gut. Ich habe neben dem Job meine erste Firma gegründet mit meiner besten Freundin zusammen. Damals, die lebt immer noch in Helsinki und ich damals in Berlin, also zwischen Helsinki und Berlin. Und das war, sie war auch Modedesignerin. Wir haben ihre Masterkollektion, die sie in Helsinki gemacht hat, haben wir als Grundlage genommen. Das war so Damen-Oberbekleidung, Designerklamotten, aber damals dann schon mit dem Fokus, lass uns mal sehen, ob wir nicht wirklich nachhaltige Materialien finden. Also da war so ein bisschen die Idee dahinter, wir wollen zeigen, dass man Luxusmode auch nachhaltig herstellen kann. Das hat nie fliegen gelernt, weil wir völlig unerfahren waren in der Branche, völlig unerfahren, was Marketing angeht. Also wir hatten im Grunde gar keine Ahnung, außer dass wir schöne Klamotten machen konnten. Das hat leider nicht gereicht, um das Ganze zu einer wirklich funktionierenden Geschäftsidee zu bringen. Aber das war das Erste, was auch total viel Spaß gemacht hat. Und dann bin ich ein paar Jahre später, Ende 2014, sind wir dann nach Köln umgezogen, wieder in dem Sinne Jobwechsel meines Mannes. Und ich habe dann gesagt, ach, ja, gut, Köln, wir kommen beide aus Bonn, irgendwie um die Ecke, da weiß man so ein bisschen, worauf man sich einlässt, kann man schon mal machen, aber war klar, nach 2 Jahren gehen wir nach Berlin zurück natürlich. Ja, und dann habe ich in Köln die Gründertruppe von der Marke Kerbholz kennengelernt, die Sonnenbrillen und Uhren aus Holz damals hergestellt und vertrieben haben. Und da bin ich dazugestoßen, habe Einkauf und Produktentwicklung Sonnenbrillen mitgemacht, war etwas fachfremd, aber irgendwie ging es trotzdem ganz gut. Und in dem Gründerzirkel quasi entstand dann irgendwann recht schnell die Idee, so, jetzt ist die Sarah dabei, die hat nicht nur Erfahrung, was Textil angeht, sondern auch ein bisschen mehr Berufserfahrung als die anderen. Jetzt trauen wir uns und machen zusammen nochmal was ganz Mutiges, nämlich zum einen mal schauen, wie weit wir in Deutschland nur mit E-Commerce kommen, also wirklich online only von Tag 1 an. Geht das überhaupt oder ist das was aus Amerika, was hier aber nie Fuß fassen wird? Und die zweite Sache war dann, ja, Textil wäre schon schön, aber Armed Angels und Lanius gibt's schon, beide in Köln. Es macht jetzt wenig Sinn, da noch was Drittes dazu zu schmeißen. Wir kaufen alle regionales Obst und Gemüse. Wir schauen ein bisschen, dass wir uns Aluminiumkristalle aus den Deos rauslassen und was wir uns so auf die Haut schmieren. Aber H&M und Calvin Klein waren in den Unterwäscheschubladen noch sehr stark vertreten. Und dann haben wir geguckt und gesagt, okay, Unterwäsche scheint irgendwie so eine Lücke zu sein, weil ja, natürlich, es gab auch damals schon Hess Natur und Waschbär und Mai und Schießer. Das sind auch alles extrem gute Sachen. Aber es war so, die Brand war irgendwie nicht so prickelnd. Und dann haben wir gesagt, okay, also das muss doch machbar sein, dass wir gut hergestellte Sachen aus guten Materialien mit einem guten, vertretbaren Lieferketten, aber in eine coole Brand verpackt, was also die junge Leute anspricht. Und heutzutage sogar Leute, die jünger sind als ich selber, eben über Instagram, über damals noch Facebook, inzwischen natürlich Instagram, Pinterest, die ganzen Kanäle, die es dann gibt, um einfach zu sagen, es kann auch nicht sein, dass es so eine elitäre Geschichte ist, nur wer Kohle hat und auch schon 40 Jahre Lebenserfahrung weiß, das zu schätzen. Das ist irgendwie schade, weil eigentlich sollten auch junge Leute schon ihr Geld sinnvoll ausgeben. Und das war so ein bisschen der Anreiz dahinter. Und zum Thema komplizierte Schnitte und so weiter. Zum einen mache ich die nicht selber. Also wir haben immer schon Produzenten gehabt, die ein eigenes Musterzimmer haben, wo wir quasi in Zusammenarbeit mit denen dann auch die Prototypen erstellen. Und wir haben von Anfang an gesagt, und da kommt so ein bisschen auch bei mir Familiengeschichte mit rein, ich habe leider relativ früh meine Mutter an Brustkrebs verloren. Und dann das Gefühl, Wissen würde ich es nicht nennen, das Gefühl, ich möchte eigentlich keine BHs anziehen, wo Metallbügel drin stecken, die mich pieksen, die drücken, die einschnüren. Das heißt, die meisten Teile, die wir an Oberteilen verkaufen, und ja, die weibliche Brust ist extrem komplex, was die Passform angeht, aber wir verkaufen ganz viele Bralett, die gar keine Bügel haben, die auch gar keinen Verschluss haben teilweise, die man so einfach über den Kopf ziehen kann. Und das macht es natürlich schon ein kleines bisschen einfacher, als wenn wir jetzt wirklich in die ganzen Körbchengrößen und so weiter reingehen. Das machen wir mit der Kurvenkollektion, nennen wir die, mit der die auch wirklich in größere Cups geht. Da reicht irgendwann ein Bralett an Halt nicht mehr. Aber die sind auch erst ein gutes Stück später dazugekommen.
Okay, ja, ihr habt ja auch mega euer Sortiment super doll entwickelt, ne? Hatte ich auch schon gesehen. Also das ist ja auch nicht mehr nur noch auf Unterwäsche bezogen. Ihr habt ja auch so ein bisschen den Heimtex-Bereich ausgearbeitet und so. Und tatsächlich haben wir neulich auch, hatte ich mich auch mit wem, weiß ich gar nicht mehr mit wem unterhalten, aber in Hamburg zum Beispiel auch, es gibt kein reines Geschäft in Hamburg, haben wir so überlegt, wo es nur nachhaltige Unterwäsche gibt. Also es gibt manchmal so im Sortiment in anderen Stores das drin, so eine kleine Ecke dann irgendwie so. Aber ich finde, es ist nach wie vor immer noch so ein bisschen, wird es stiefmütterlich behandelt. Ja, auf jeden Fall. Also könnt ihr auch noch mal gucken, ob ihr nicht in Hamburg irgendwie noch mal vielleicht euren ersten, weiß nicht, erster Store? Oder nee,
Es gibt tatsächlich, wir sind nach wie vor online unterwegs. Ja. Wahrscheinlich würden wir den ersten in Köln aufmachen.
Ja, okay. Ja, das zweite. Köln ist auch.
Auswahl. Ja. Also die Stadt toll und wir haben auch tatsächlich eine ganz, ganz schöne Community in Hamburg. Also ja. Hamburg, Berlin, München, Köln sind schon so die Hauptstädte.
Ja, glaube ich. Logischerweise. Ja, na klar. Und als ihr euch dann dazu entschieden habt, die Unterwäschenkollektion zu entwickeln, habt ihr euch dann auch bestimmte Werte festgelegt oder kam das bereits aus dem anderen Business heraus, dass ihr gesagt habt, okay, da handeln wir jetzt schon so und so in diese Richtung und das übernehmen wir auch für die Unterwäschenkollektion oder habt ihr da nochmal mit einem ganz anderen Blickwinkel drauf geschaut?
Nicht mit einem anderen Blickwinkel, aber mit einem viel deutlicheren Fokus. Also im Grunde, der Hintergrund der Gründung war nachhaltige Unterwäsche. Und dann nachhaltig nicht im Sinne von, wir benutzen halt Biobaumwolle anstatt herkömmliche Baumwolle, damit wäre es nicht getan gewesen, sondern wir haben schon ganz klar gesagt, das soll auch für uns unser Leben nachhaltig gestalten. Wir wollen mit den Partnern und Partnerinnen, mit denen wir zusammenarbeiten, nachhaltig zusammenarbeiten. Also den Begriff Nachhaltigkeit weit, weit, weit über die Grenzen von nachhaltigen Materialien in der Unterwäsche hinausgesehen. Und das ist auch nach wie vor so, auch gerade nach den Erfahrungen der letzten 2-3 Jahre, ist es eigentlich immer wichtiger geworden zu sagen, wie wollen wir zusammenarbeiten? Welchen Stellenwert soll die Arbeit in unserem Leben haben? Von den 6 Leuten, die wir jetzt aktuell sind, haben 4 schon 1 bis 3 Kinder. Das heißt, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist ein Riesenthema. Asynchrones Arbeiten, einer lebt in Nürnberg, wir sitzen in Köln. In Köln selber wohnt tatsächlich nur noch eine von uns. Also es ist ganz, ganz, ganz viele Facetten, die damit reinspielen und die wir versuchen im Blick zu behalten. Ich finde es schwierig, ein nachhaltiges Produkt zu bewerben, wenn dabei die eigenen Mitarbeitenden ausgebeutet werden. Das ist, passt für mich nicht zusammen. Und so der ganze Rundumschlag, das war schon das Backbone, wenn du so willst, von der Gründung.
Das finde ich halt auch ganz oft. Also man hat manchmal so den Fokus auf die Produktionsstätten.
Ja, der ist ja dort auch irgendwo.
Ist auch wichtig, absolut. Aber genau, man muss auch vor der eigenen Haustür, finde ich, halt immer schauen, ne? Dass es da genau das Level genau gleich ist. Ich weiß nicht, ob ich das neu schon mal in der Folge erzählt habe, aber als das damals mit dem Accord und Rana Plaza und Brandschutz und so in den Fabriken in Bangladesch halt anfing, bin ich auch durch die Fabriken gegangen, habe immer geguckt, ah ja, okay, Sprinkleranlage, alles klar, haben wir alles hier. Und dann bin ich zurückgekommen und es gab damals bei uns auch keine Sprinkleranlage im Unternehmen, wo ich auch dachte, das kann ja nicht sein. Ich bin da rüber, mecker und hier haben wir das nicht, das geht ja irgendwie nicht. Ne? Also man vernachlässigt das oft, weil man dann so denkt, na ja, gut, es ist ja Deutschland und da brauchen wir ja nicht drauf achten, aber der Fokus muss da genauso, finde ich, gesetzt werden wie in den Produktionsländern.
Ja, es sollte eine neue Art von Selbstverständlichkeit, finde ich, werden. Und das ist auch so eins der, wenn du nach Visionen oder sowas fragst, was wir wirklich anfangs gesagt haben, war, wir haben schon auch immer versucht, den Preis, klar, wir werden nie auf H&M-Preise kommen, aber das ist auch nicht das Ziel, aber den Preis so reduziert zu halten, wie es irgendwie geht, um einer möglichst breiten Masse an Menschen dieses Produkt zugänglich zu machen. Weil wir eben wollen, dass es eine neue Selbstverständlichkeit auch auf der Konsumenten- und Konsumentinnenseite gibt, dass viel und oft billig kaufen am Ende des Tages niemanden glücklich macht. Und das ist, glaube ich, so eine ganz, ganz wichtige Sache. Und dafür muss man es natürlich zu einem gewissen Teil in den eigenen Lebensalltag integrieren. Sonst ist das irgendwann nicht mehr glaubwürdig.
Ja, stimmt. Und gerade bei Unterwäsche finde ich ja auch, das ist ja auch ein Artikel, da überlegt man ja auch vielleicht 2-3 Mal, ob man sich den kauft. Und dann kann man ja auch durchaus gleich mal 1 Euro mehr dafür ausgeben, weil es dann auch was Besonderes einfach ist. Und ne, also finde ich schon. Dann kommen wir doch gleich mal zu euren Produktionsstätten und den Materialien. Ich weiß nicht, ob ihr noch da produziert, aber ich hatte ja auch vor ein paar Wochen, Monaten, eine Folge mit Maria Seifert ja auch aufgenommen und da hattet ihr, glaube ich, dort auch gerade produziert und genau, ist aber, glaube ich, nicht eure Hauptproduktionsstätte. Von daher kannst du da jetzt mal so ein bisschen erzählen, wo ihr produziert, ja, was für Voraussetzungen ihr von euren Lieferanten irgendwie ja, entgegennimmt und auf welche Materialien ihr euch so ein bisschen fokussiert.
Gerne. Wo fange ich an? Materialien ist, glaube ich, am schnellsten erzählt. Wir haben angefangen 2016 aufgrund von Kleinstmengen, die wir ja nur produziert haben am Anfang, noch mit herkömmlicher Baumwolle, aber eben Fokus auf Baumwolle bei der Männerkollektion und Fokus auf Mikromodal von Lenzing bei der Frauenkollektion. Mikromodal ist eine synthetisch gesponnene Faser, die aber aus Zellulosefaser, also aus einer Naturfaser sozusagen besteht. Und durch das künstliche Spinnen kann man die sehr viel feiner und länger spinnen, als man jetzt eine Baumwollfaser, eine natürliche zum Beispiel, spinnen würde. Und das macht den Griff extrem seidig und glatt und weich. Das ist das, was wir für die Frauenkollektion so schön fanden. Herkömmliche Baumwolle haben wir dann schon, ich glaube, im zweiten oder dritten Jahr komplett rausschmeißen können aus der Kollektion. Also das, was Baumwolle ist, ist Biobaumwolle oder inzwischen Cotton in Conversion, also Baumwolle in Umstellung auf Biobaumwolle. Aber immer noch extrem viel Mikromodal. Leider, muss ich dazu sagen, ist bei sehr, sehr vielen, gerade bei den Unterwäschenteilen, immer Elastan dabei, weil die Passform sonst nicht wirklich hinzukriegen ist. Das ist immer noch, ist mir so ein Dorn im Auge. Eine reine Faser fände ich schöner, ne, aus Recyclinggründen. Aber das ja, ist nicht so leicht umzusetzen. Es gibt inzwischen Reuka-Elastan, also ein recyceltes Elastan, was es aber in der Feinheit, die wir es bräuchten, um mit der Mikromodalfaser zu kombinieren, noch nicht gibt oder zumindest nicht verlässlich in ausreichenden Mengen gibt. Also das ist so ein bisschen eine Baustelle, Materialitäten. Wir sind auch gerade dran, dass wir überlegen, ob das Mikromodal auf Dauer für uns wirklich sinnvoll ist, weil es, wenn wir aus der Richtung gucken, nur das, was lange haltbar ist, trägt Mann und Frau dann auch lange und kann entsprechend nachhaltig sein. Und wir haben bei Mikromodal schon immer mal wieder Probleme mit Pilling. Das ist also an manchen Stellen sehr empfindlich. Also ja, das ist gerade so ein bisschen die Baustelle, die Materialien, aber die Hauptmaterialien, die wir einsetzen, sind eben Mikromodal und Biobaumwolle und recycelte Spitzen. Also wir haben Spitze, viel Spitze inzwischen im Sortiment und da versuchen wir immer weiter den Recyclinganteil an Faser immer höher zu drehen. Das klappt auch ganz gut. Da gibt es inzwischen echt viel, auch von Standardproduzenten sozusagen aus Frankreich und Italien haben wir es hauptsächlich. Das klappt gut. Die Produzenten selber sind wir ja mit dem Hauptproduzenten, nenne ich es jetzt mal, bei der Unterwäsche, arbeiten wir seit 2016 zusammen. Die sitzen in Deutschland, in Albstadt, also schön auf der Schwäbischen Alb, produzieren, also sie stricken dort, sie rüsten die Stoffe dort aus, sie können dort auch selber nähen, aber natürlich nur in einer sehr kleinen, eher eine Musternäherei, färben dort selber und schneiden zu und genäht wird dann in Rumänien. Das ist also eine große Näherei, gehört ihnen nicht, aber da sind sie einer der Hauptauftraggeber. Dann haben wir einen zweiten deutschen Produzenten in Heubach, also auch nicht weit weg, ich glaube bei Schwäbisch Gmünd. Da ist dann eine ähnliche Ausstattung, die machen etwas weniger selbst in Deutschland und da wird dann in der Ukraine genäht. Das war natürlich vor 2 Jahren ein großer Schreck und Schock, logischerweise. Im Moment nähen sie wieder, schon jetzt seit einigen Monaten. Bei Odessa sitzt die, ist die Fabrik. Also da haben wir schon, das war wirklich boah, furchtbar, das so nah mitzukriegen. Das hat mich echt berührt. Wir haben viel getan, was wir tun können nach unseren Möglichkeiten, haben Trinkgelder gesammelt für die Näherinnen in der Ukraine, die wir ihnen auch regelmäßig zukommen lassen und haben so zumindest mal mithelfen können, dass da Familien sich auch dann nach einem Jahr oder sowas wieder treffen konnten, weil wir die Flugtickets mitfinanzieren konnten dadurch und sowas. Das ja, sind sehr, 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 sehr kleine Tropfen auf sehr heiße Steine, aber immerhin hatten wir das Gefühl, wir können irgendwie ein bisschen unterstützen. Das ist schon eine krasse Sache. Und dann haben wir die Heimtextilien, T-Shirts und Socken kommen aus Portugal. Die sind da so alle nördlich von Porto angesiedelt. Kleine Familienbetriebe, teilweise nur mit 10 Leuten und dafür dann 20 Sockenstrickmaschinen. Das ist ganz schön, da durchzulaufen. Das ist so richtig, ja, eigentlich richtig Handwerk noch. Macht total Spaß, dazu zu gucken. Genau, und was wir von denen fordern, du hattest ja auch schon mal so in Vorgesprächen sozusagen nach Siegeln und Zertifikaten gefragt. Wir freuen uns, wenn es Zertifikate gibt. Dann lassen wir die uns natürlich auch schicken und zeigen und checken auch, ob die gültig sind und fragen dann auch, wenn sie abgelaufen sind, nach einer Verlängerung. Das hilft uns natürlich total, so gewisse Basics abzuhaken. Da wir aber selber wissen, wie schwierig das ist, solche Zertifikate zu kriegen und aufrechtzuerhalten und auch wie teuer das ist, ist es nicht Voraussetzung für uns. Aber was Voraussetzung ist, ist, wir haben einen eigenen Supplier Assessment, nennen wir das, Fragebogen entwickelt. Wo wir ökologische, soziale und auch so Risikoanalyse-Themen ansprechen und uns beantworten lassen. Der muss einmal im Jahr geupdatet werden. Da sprechen wir dann auch einmal im Halbjahr mit den Produzenten drüber, ob es irgendwo Themen gibt, wo wir sagen, das fänden wir schon schön, wir könnten da eine andere Antwort reinschreiben. Was können wir tun, um zu helfen, dass wir da an dem Punkt ein bisschen vorankommen? Aktuell können wir nicht so super viel tun, weil wir nur noch 6 Leute sind. Das ging etwas besser, als wir ein paar mehr Leute waren. Da hatten wir tatsächlich auch eine festangestellte CSR-Managerin, die natürlich dann sich da super kümmern konnte. Viel von dem Input konnten wir aber weitergeben schon, den sie auch ins Unternehmen gebracht hat. Also wir geben uns Mühe, sagen wir es mal so. Was ganz wichtig ist für uns, ist, dass die Produzenten und Produzentinnen absolut bereit sind, transparent über alle Vorgänge mit uns zu sprechen. Wir wollen natürlich alle Nähereien einmal besuchen im Jahr. Wir wollen alle Produktionsstätten in dem Sinne einmal besuchen. Das tun wir auch. War jetzt während Corona natürlich ein bisschen schwierig, aber da wir die alle schon kannten, war das dann für uns auch in Ordnung. Und was wir inzwischen fordern ist, ich weiß nicht, ob du Retrace kennst. Bestimmt, genau. Wir nutzen Retrace schon seit einigen Jahren für die interne Transparenz, also um Lieferketten nachzuhalten und so weiter. Eben die Zertifikate, die es halt gibt von den Produzenten, nachzuhalten, zu aktualisieren und wollen es jetzt vermehrt auch in der Kommunikation nach außen nutzen, die Geschichte, die Reise des Produkts darstellen und so weiter. Und da hilft es uns dann natürlich extrem, wenn die Produzenten, wenn wir neue onboarden, und gerade sind wir im Prozess, das zu tun, wenn die sich dort registrieren, damit wir also gleich von Anfang an das volle Bild auch haben. Und das ist jetzt schon was, wo wir sagen, ja, also wenn wir jetzt noch jemanden Neuen dazu holen, dann wäre das ein Muss.
Mhm. Ja. Gut, das ist ja schon super detailliert auch einfach, ne, was ihr da macht. Also unabhängig von den Siegeln denke ich auch immer, dass eine gute Zusammenarbeit, eine langjährige Zusammenarbeit manchmal viel, viel mehr bringt halt als irgendwelche Siegel. Wie du schon sagst, sie sind halt teuer. Man weiß durchaus auch manchmal, wie man sie halt
die Antworten kriegt.
Genau, ne, da gibt es genau. Ja nun auch die ein oder anderen Tricks, klar. Und ich finde es halt auch ganz wichtig und ich glaube, es bringt viel, viel mehr, wenn man so wie ihr dann auch regelmäßig in Austausch geht mit den Lieferanten und schaut, okay, alles klar, was haben wir jetzt für einen Status hier, was können wir hier vielleicht anders machen, oder manchmal ist es ja auch, dass von den Lieferanten dann ja auch Ideen oder Vorschläge kommen, also so ein Geben und Nehmen ist es dann ja auch so ein bisschen. Und das finde ich halt ja auch ganz schön, dass die Lieferanten, wenn die dann halt auch merken, ach cool, wir arbeiten hier auch mit jemandem zusammen, den interessiert das auch wirklich, was hier passiert. Alles klar, dann schauen wir doch mal, was wir jetzt irgendwie verändern können.
Ja,
genau. Und das bringt auch viel, viel mehr einfach. Ne? Und ja. Sag mal, macht ihr auch noch, ich hatte noch gelesen, weil du vorhin auch das mit dem Trinkgeld als sagtest, mit Tipme arbeitet ihr damit auch noch mal zusammen? Genau. Also, dass man Produkte oder weiß gar nicht, bei allen Produkten bei euch? Oder?
Nee, das ist tatsächlich, wir haben es nur implementiert für die, die in der Ukraine produziert werden.
Ah, okay.
Das ist auch der Anstoß und das ja, ist auch über Tipme haben wir diese Trinkgelder
gesammelt.
Genau.
Ja,
das ist eben die Kurvenkollektion.
Ja, genau. Ja. Dann kann man gleich auf eurer Webseite, wenn man einen Artikel bestellt, dann für die Näheren ein kleines Trinkgeld mit abgeben. Genau. Und was sie dann zur freien Verfügung dann halt nutzen kann. Ne?
Ja.
Genau, das werde ich noch
machen. Das ist eine tolle Sache. Es war technisch für uns leider kurz etwas schwierig, aber das lag an uns. Deswegen hat es eine Weile gedauert, bis wir es jetzt nach dem Restart wieder lanciert haben. Das ist jetzt, meine ich, seit Februar wieder live. Also aktuell können wir wieder sammeln.
Ja. Ja, super. Nee, finde ich auch eine ganz tolle Aktion, muss ich auch sagen. Ja. Werde ich auch dann nochmal mit in den Shownotes verlinken.
Mach
genau.
Genau.
Ja, genau. Aber dann habt ihr ja wirklich sehr, sehr viel Produktion tatsächlich in Deutschland.
Ja, also Teile der Produktion.
Ja.
Wir dürften sogar Made in Germany labeln. Das haben wir aber bewusst nicht gemacht, weil wir finden, dass das Zusammennähen was ist, was man nicht einfach ignorieren sollte. Und da das eben nicht in Deutschland passiert, würden wir es auch nicht reinschreiben.
Ja, das finde ich auch noch verrückt, dass das wirklich so erlaubt ist. Ne? Dass,
reicht halt ein gewisser Anteil
an Arbeit. Ja, das finde ich auch noch sehr, sehr schräg. Aber mal gucken, ob sich das vielleicht auch noch mal ändert. Mal sehen.
Kennst du schon Yesango, The New Fair? Das ist unser Online-Shop für nachhaltige Produkte. Mit Yesango möchten wir nachhaltigen Brands eine weitere Plattform bieten, ihre Geschichte zu erzählen und dir wertvolle nachhaltige Produkte vorzustellen. Du findest neben Fair Fashion, nachhaltigen Schmuck, Schuhe auch innovative und kreative Home- und Lifestyle-Artikel. Wir legen sehr viel Wert auf Transparenz und daher ist es uns wichtig, dir die Marken und deren Produkte mit interessanten Informationen vorzustellen und dich somit bei deinem bewussten Konsum zu unterstützen. Das ein oder andere Brand hast du vielleicht auch schon einmal in einem Interview in meinem Podcast gehört. Schau doch einfach mal vorbei, vielleicht findest du bei Yesango dein neues Lieblingsbrand. Den Link findest du in den Shownotes.
Sarah, dann, genau, du hast ja schon das Thema Transparenz, das ist auch mal so eins meiner Lieblingsthemen und ein weiteres wichtiges Thema ist ja auch mal Kreislaufwirtschaft. Was habt ihr euch denn da schon auf die Fahne geschrieben, was ihr da schon umsetzt? Ich glaube, da macht ihr nämlich auch schon einiges so Richtung Cradle-to-Cradle und Rücknahmesysteme und so.
Ja, Kreislaufwirtschaft ist natürlich ein super spannendes Thema. Am nachhaltigsten ist ja gerade bei Bekleidung eigentlich der zweite, dritte, vierte Nutzen. Mhm. Das ist bei Unterwäsche so eine Sache.
Das ist leider nicht ganz so easy,
da eine Secondhand-Plattform draus zu machen.
Das stimmt.
Da ginge sicherlich bei Bettwäsche und T-Shirts, aber dann wird es auch schon schwierig. Das heißt, genau, wir haben im Juni letztes Jahr die erste Cradle-to-Cradle-Kollektion rausgebracht, damals noch in Zusammenarbeit mit der Kalida. Das war natürlich toll, Riesenerfolg, werden wir alleine nicht einfach so wiederholen können, weil wir natürlich zurückgreifen konnten auf die Ressourcen, die Kalida schon an Forschung und Entwicklung sozusagen reingesteckt hatte. Da sind wir natürlich alleine auf keinen Fall so weit. Und für mich stellt sich auch so ein bisschen die Frage, ist natürlich großartig, dass es möglich ist, aber wer von den EndkonsumentInnen legt dann das Teil tatsächlich auf den heimischen Kompost später? Weiß ich nicht.
Ja.
Das ist auch Teil der Aufklärungsarbeit natürlich, aber es ist für mich nicht unbedingt die Nonplusultra-Lösung. Was ich wichtiger finde, ist tatsächlich die größtmögliche Vereinfachung eines Take-Back-Systems. Also es spricht den Kunden und Kundinnen so leicht und unkompliziert wie möglich zu machen, nicht mehr benötigte Teile zurückzuschicken, sodass wir quasi fokussiert daran arbeiten können, die dem Faserrecycling zuzuführen. Und das ist tatsächlich auch was wir seit anderthalb, zwei Jahren, glaube ich, knapp machen. Du hattest in einer anderen Folge schon mal Soex verlinkt. Das sind nämlich tatsächlich
Genau, mit Ever und Anen. Genau, ja, die arbeiten ja auch nur mit recycelten Materialien zusammen. Genau. Und mit denen arbeitet ihr auch zusammen.
Wir arbeiten auch mit Soex zusammen und lassen über die einmal im Halbjahr, kann man sich bei uns einen kostenfreien Retourenschein sozusagen anfordern. Der hat dann einen Betreff Takeback und da kann alles reingeschmissen werden, was an ehrlich Klamotten und Textilien nicht mehr benutzt wird oder nicht mehr benutzt werden kann. Das sind auch schon mal Reklamationen, aber es sind häufig Sachen, die sagen, ich habe das jetzt seit 3 Jahren getragen, jetzt ist einfach, ne, das Mikromodal wird durchsichtig, jetzt will ich nicht mehr und kann es jetzt so auch nicht weiter verschenken. Das sind dann die Teile, die da wieder landen und Soex führt das wiederum eben dem Faserrecycling zu. Die haben auch einen Strom, den sie in Secondhand umleiten, aber da wird Unterwäsche natürlich im Grunde nie
reingegeben. Würde ich auch sagen, dass das wirklich nicht Sinn macht. Genau. Aber sag mal, mit dem Recycling dann, also Soex kann daraus wieder neue Garne machen.
Nein, weil es natürlich keine reinen, also wir haben eben das Problem, dass wir keine Reinfaser-Ausgleichung machen können. Also die T-Shirts sind zu 100% aus Biobaumwollgarn. Die kommen fast nie zurück, aber davon könnte man theoretisch neues Baumwollgarn machen, also recyceltes Baumwollgarn dann. Da gibt es in Portugal einen tollen Betrieb, den wir uns auch nochmal anschauen wollen, wenn wir das nächste Mal da sind, die so eine komplett, die im Grunde auf einem Hof alle Unternehmen sitzen haben, die es bräuchte, um von einem fertigen T-Shirt sozusagen wieder ein neues T-Shirt herzustellen. Das wollen wir uns auf jeden Fall mal anschauen. Aber dadurch, dass es eben Mischfasern sind und man das Elastan aus dem Mikromodal nicht rausgezogen kriegt im Recyclingprozess, ist es eher so, dass sie schreddern und das ist dann, sind dann Möbelfüllstoffe, Autositzpolsterstoffe, zugeführt, als in der Bekleidungsbranche zu bleiben.
Ja, gut. Und das wäre jetzt noch die Kirsche auf dem
Sahnehäubchen,
ne? Wenn ihr dann noch die Garne wieder verwenden könntet. Aber wer weiß gleich. Ich hatte doch auch eine Folge gemacht mit Eden. Die haben, meine ich, nämlich ein Verfahren entwickelt, um halt nicht nur Monomaterialien zu recyceln, sondern auch Mischmaterialien. Aber welche Komposition genau damit verbunden ist, bin ich mir jetzt auch gerade gar nicht ganz so sicher irgendwie, aber ich denke mal, das wird vielleicht noch ein paar Jahre dauern, aber dann geht das mit Sicherheit
auch. Das glaube ich ziemlich sicher auch. Ich glaube, das ist ein großes Forschungsfeld.
Ja, denke auch. Absolut. Ja, aber super. Also da habt ihr ja auch wirklich schon, und das finde ich auch mal so beeindruckend. Also ihr seid ja wirklich auch so ein kleines Unternehmen, also runtergeschraubt jetzt so ein bisschen, aber dass ihr an so viele unterschiedliche, sagen wir, Prozesse, Komponenten einfach denkt, ich weiß nicht, lässt es sich einfach umsetzen, weil ihr klein seid oder weil ihr einfach auch so die DNA so bei euch im Unternehmen habt, dass ihr sagt, okay, wir können auch gar nicht anders. Wir müssen einfach da auch immer weiterdenken und uns entwickeln.
Ich glaube schon, dass das ein zentraler Punkt ist, dass das für uns immer schon Chefsache war, wenn du es so nennen willst. Das war der Hintergedanke der Gründung und dementsprechend ist das immer ein Thema an jeder Stelle. Und das macht sicherlich einen großen Unterschied. Und ich gebe dir auch recht, das Kleinsein hat durchaus Vorteile. Wo es Nachteile hat, ist dann, wenn es an den Punkt kommt, wenn ich mir jetzt mal vorstelle, wir müssten gewisse, also ich erinnere mich mal zurück, die grüne Knopf-Zertifizierung. Das war schon administrativ ein extremer Aufwand, den wir gemacht haben, den wir auch bestanden haben, war auch alles richtig und alles gut. Allerdings haben wir dann irgendwann gesagt, bei aller Liebe, wir kriegen das nicht gestemmt. Wir können das nicht einmal im Jahr alles wieder neu machen. Dafür haben wir schlicht und ergreifend die Man- und Women-Power nicht. Und das ist für mich immer so ein Punkt bei diesen ganzen Siegeln und Zertifikaten. Ich finde es total gut, dass es sie gibt. Ich glaube, es ist ein unfassbarer Dschungel. Und die Undurchsichtigkeit, wenn man sich eben nicht beruflich oder aus eigenem Interesse damit viel befasst, ich glaube, da kann kaum jemand wirklich bewerten, ist das glaubhaft oder nicht. Dann gibt es ja auch bei GOTS gab es schon Skandale und bei dem Bio-Baumwoll-Zertifikat gab es schon Skandale. Also so richtig Vertrauen kann ich verstehen, wenn die KonsumentInnen sagen, Siegel kann ja jeder sich da drauf pappen. Ne? Was ich wirklich gut finde, sind Gesetzesinitiativen, die darauf abzielen, da wirklich einfach klare Schranken zu setzen. Aber auch die müssen parallel damit einhergehen, dass die auch irgendwo bearbeitbar bleiben und in einem sinnvollen und machbaren Maß bleiben, weil sonst werden sie, glaube ich, werden Unternehmen sehr schnell sehr kreativ, wie man sie umgehen kann, einfach weil es anders gar nicht geht. Also ich glaube, das ist so die große Krux an all den spannenden Lieferkettengesetzen und die es da alle gibt. Ich begrüße das eigentlich sehr und finde es auch extrem richtig, das auf der Ebene aufzuhängen. Aber ich glaube, da muss noch viel Austausch. Ich glaube, es gibt viel Austausch mit der Branche, aber es muss auch noch viel tieferen Austausch mit der Branche geben und es muss parallel dazu müssen Entwicklungen stattfinden, sei es Digitalisierung an der einen oder anderen Stelle im Berichtswesen oder, damit das auch wirklich nachher eine Zugkraft entwickeln kann.
Ja, das stimmt. Also ich habe früher meine alten Firma auch die grüner Knopf-Zertifizierung mitgemacht. Und genau, es ist sehr, sehr viel Dokumentation. Auf jeden Fall, man hat immer so gesagt, ach Mann, wir machen das ja alles schon, aber man hat es nie dokumentiert. Und genau, das war immer so ein bisschen, genau, das ist das Problem. Und das ist natürlich bei den ganzen gesetzlichen Anforderungen oder die ganzen Gesetze, Regularien, die jetzt in der Pipeline sind, sei es Berichterstattung oder Lieferkettengesetz oder dann auch mit dem, fiel mir vorhin auch gerade ein, als du Retrace sagtest, mit dem digitalen Produktpass, dass man das halt auch noch transparenter für den Endkonsumenten, für die Endkonsumentin macht. Wo kommt was her? Ist das jetzt recycelbar? Welche Materialien stecken da drin? Oder, wie pflege ich das richtig? Ja, es ist, Nachhaltigkeit ist leider auch sehr, sehr viel
Arbeit.
Dokumentation, ja, um halt diese ganzen Strukturen und Prozesse irgendwie festzuhalten. Ich glaube, dadurch ist dieser ganze Wust jetzt halt auch so ein bisschen so entstanden, auch mit der Green Claims Directive, weil viele verwenden einfach diese Begriffe Nachhaltigkeit, Grün, Öko, so, aber keiner weiß genau, was dann dahinter steckt und keiner kann es richtig dann beweisen. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen das Problem. Das wurde leider so ein bisschen ja versaut so durch die letzten Jahre
ist,
von dem.
Genau, es ist ein Marketinginstrument geworden. Und die es tatsächlich ernst meinen und es auch schon davor getan haben, bevor groß damit geworben wurde, die haben jetzt Schwierigkeiten, sich zu beweisen sozusagen. Das macht es irgendwie tricky. Ja. Aber deswegen ist Transparenz so wichtig. Also ich glaube, was wir dann, die einzige Chance, die wir haben, uns trotzdem zu zeigen, ist tatsächlich die Art und Weise, wie wir mit Nachhaltigkeit in unserem Gesamtunternehmen umgehen und das auch ganz transparent nach außen zu kommunizieren. Das haben wir, glaube ich, in den ersten Jahren auf den sozialen Kanälen mehr oder weniger intuitiv richtig gemacht, ohne dass das jetzt eine große Strategie gewesen wäre. Aber dieses sich nahbar machen, indem man ganz offen und transparent auch über Fehler kommuniziert, indem ich mich hinstelle und sage, ja, wir haben jetzt seit 2 Jahren erzählt und auch draufgedruckt auf unsere Polybeutel, dass sie aus 100% recyceltem Material sind. Turned out, stimmt gar nicht. Ist leider nur 20% recycelt. Das ist natürlich eine Riesenkatastrophe. Aber ja, das passiert. Das passiert. Wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler. Aber dann eben auch zu sagen, so, das ist richtig scheiße, das ist mir total unangenehm, es hätte auf keinen Fall passieren dürfen, aber es ist passiert. Aber jetzt möchte ich zumindest transparent darüber sprechen und euch eben erzählen, was wir jetzt tun werden, um das möglichst schnell zu korrigieren.
Ja,
und
genau.
Ich glaube, das ist so ein Punkt, der einen noch ein bisschen absetzen kann.
Ja, und vor allem genau, dass man selber darüber berichtet, dass man Fehler gemacht hat und nicht, dass es ein Drittes dann irgendwie aufdeckt und darüber dann berichtet. Ne? Das denke ich halt auch immer, dass das wichtig ist.
Mhm.
Absolut. Ja, gut, ihr seid ja eigentlich von diesen regularen Gesetzen momentan so direkt ja noch nicht betroffen. Ihr verfolgt sie ja eigentlich aber schon ja indirekt und bearbeitet sie halt, ne? Muss man halt gucken, was es vielleicht für Vorteile sonst hätte, wenn man das ein oder andere vielleicht dann schon ja dementsprechend bearbeitet oder.
Also wo es uns schon hilft, wir sind seit jetzt auch, glaube ich, 2 Jahren Mitglied im Textilbündnis, weil wir das einfach, ja, Multi-Stakeholder-Initiativen sind wichtig, sind ja nicht nur wichtig nach außen, sondern sind vor allem nach innen wichtig, also für den Austausch. Aber das ist schon auch ein krasser Aufwand. Ich habe ein bisschen Bammel vor dem nächsten Audit, weil ich es da wirklich alleine werde machen müssen. Da habe ich jetzt also niemanden mehr, der sich da hauptberuflich drum kümmert. Aber da hat es uns natürlich extrem geholfen, die ganze Vorarbeit schon in den Jahren davor gemacht zu haben, auch wenn sie nicht gebraucht wurde oder benötigt wurde. Weil da konnten wir natürlich auf Risikoanalysen und so weiter wunderbar zurückgreifen, die wir eh gemacht haben. Und insofern finde ich das alles keine unsinnige Arbeit. Es macht total Sinn, das zu tun, selbst wenn wir es aktuell noch nicht müssen. Aber irgendwann wird der Punkt kommen und je mehr man dann da schon eingearbeitet ist und sich mit beschäftigt hat, desto besser wird man es nachher umgesetzt kriegen.
Ja, ich denke auch.
Muss, ne?
Ja.
Und das Whistleblowing ist zum Beispiel so ein Punkt, den wir eigentlich erfreulich, finde ich, bearbeiten konnten, auch in Zusammenarbeit mit eben den 2 großen deutschen Produzenten und dann den dazugehörigen Nähereien in Rumänien und der Ukraine. Und das ist so ein Punkt, den wir damals angestoßen haben. Gibt's das? Ja klar, es gibt da irgendwo eine Kummerbox.
Genau.
Irgendwo steht dann auch noch gegenüber von der Tür zum Chefbüro.
Ja, ja.
So,
genau.
Nett gemeint, nicht so gut umgesetzt. Und da haben wir tatsächlich es geschafft, dann irgendwann gibt es jetzt E-Mail-Adressen, wo Leute sich anonym melden können, die landen sich auch direkt bei uns und nicht über den Produzenten. Und das ist so ein Schritt, wo ich es auch einfach richtig finde, dass wir uns damit beschäftigen, selbst wenn es niemand von uns fordert.
Ja, und wie gesagt, man muss ja auch nicht immer alles gleich sofort alles umsetzen.
Genau.
Man kann sich da ja erstmal so ein paar Sachen raussuchen, wo man sagt, okay, das geht einfach umzusetzen und dann kann man da ja immer weiter dran arbeiten, ne? Das auf jeden Fall.
Bisschen wie mit dem nachhaltigen Konsum privat, finde ich.
Ja, das stimmt.
Wir wollten nie mit dem erhobenen Zeigefinger rumrennen und das tue ich auch nach wie vor nicht gerne. Aber ich finde es immer schwierig, wenn Menschen das Argument haben, ach, nur weil ich jetzt was anders mache, rette ich die Welt ja auch nicht. Also kann ich auch einfach alles so machen wie die letzten 20 Jahre. Finde ich ein ganz schwieriges Argument. Und so dieses Gefühl, wir können eben auch nicht alles schaffen und wir sind weit davon entfernt, perfekt zu sein, werden wir wahrscheinlich auch nie sein. Aber einfach das Gefühl zu haben, an jeder Stelle, an der ich eine Möglichkeit habe, selber etwas anders zu machen oder in meinen Augen besser zu machen, möchte ich das tun. Und wenn ich den Ansatz nicht nur im Beruf verfolge, sondern eben auch zu Hause, kann ich eben auch zu Hause ein bisschen was umsetzen. Und ich glaube, wenn jeder so ein bisschen was umsetzt, dann haben wir schon ganz schön viel getan, ehrlich gesagt.
Ja, auf jeden Fall. Jeder Schritt, finde ich auch, der zählt immer auch. Genau, man darf nicht diesen Gedanken haben, wie du eben auch schon meintest, so, oh, ich alleine, das hilft ja sowieso nichts. Nee, also wenn das schon mal 10 Leute dann machen, dann ist das schon mal auf jeden Fall viel getan. Das denke ich auch.
Und ich finde eben auch dieses dogmatische, du musst jetzt das, du musst jenes, das darfst du nicht mehr, das darfst du auf gar keinen Fall machen. Das finde ich auch schwierig, weil ich glaube, dass das dann bei ganz vielen Menschen eher das Gegenteil bewirkt.
Auf jeden
und
Fall.
Eben auch dazu beiträgt, dass die Nachhaltigkeit immer noch mit so einem Geschmäckle kommuniziert wird an vielen Stellen oder gesehen wird. Wir wollen weder Öko aussehen, noch sonst irgendwas. Und wir wollen einfach nur Dinge so machen, dass wir möglichst lange von diesem Planeten auch noch was haben. Und das kann ja, das kann sexy sein, das kann witzig sein, das kann total viel Spaß machen. Es kann auch mal ernst sein, aber es muss halt nicht ständig dogmatisch sein.
Genau, das Ding, also du hast recht, es wird oft damit verbunden, wie man verzichtet, dass man auf irgendwas verzichten muss. Und das ist ja auch völliger Blödsinn. Also einfach nur mal ein bisschen bewusster darüber nachdenken, was man da macht, tut, einkauft oder so. Das sind eigentlich schon so fast schon so Schlusssätze hier, Sarah, aber
das ist schon mal so. Ich wollte da nicht vorgreifen.
Vielleicht nochmal, glaube ich, wiederholen oder nochmal überlegen. Wie gesagt, ich habe mir noch mehrere Sachen hier aufgeschrieben, was ihr noch irgendwie macht. Ihr seid auch ein klimaneutrales Unternehmen.
Wir haben den Product Carbon Footprint auch ausrechnen lassen und haben bis einschließlich, jetzt lass mich nicht lügen, einschließlich 22 sollte alles ausgeglichen sein. Jetzt sind wir dran, wir rappeln uns gerade so ein bisschen wieder zusammen in der neuen, sehr kleinen Runde und werden jetzt 23 dann angehen. Ich bin da so ein bisschen, ich finde das gut, dass wir das tun. Wir haben nicht besonders viel Einfluss auf CO2-Ausstoßverbesserung entlang der Lieferkette. Dafür sind wir nach wie vor ein viel zu kleiner Stein oder wie man es auch mal so nennen möchte. Und die beiden deutschen Produzenten tun tatsächlich auch selber schon relativ viel, da wo sie können, um eben sinnvoll zu haushalten. Ich interessiere mich total für das Thema CO2-Zertifikate vom Markt nehmen, anstatt im Nachhinein auszugleichen, was man selber quasi ausgestoßen hat. Aber das ist auch noch in den Kinderschuhen. Steht auf meiner Liste für dieses Jahr, dass ich mich da mal ein bisschen mit beschäftigen will. Ich finde das nicht so einfach zu überblicken, das ganze Marktgeschehen. Es gibt ja auch Risiken, auch ganz große Greenwashing-Risiken an der Stelle. Ne? Man kann ja sogar richtig Geld verdienen mit CO2-Zertifikaten. Das darf natürlich dann nicht passieren. Also spannendes Thema. Ich finde den Ausgleich gut. Ich glaube, da können wir allerdings auch noch viel besser werden.
Ja, genau. Das fing ja so vor ein paar Jahren an mit dem Ausgleich oder mit der Kompensation, ne? Hier im Baumpflanze und da.
Ja, genau.
Das ist alles wieder gut. Und ich glaube, das wird jetzt auch schon mit der Green Claim Directive wird das ja auch alles aufgenommen, dass man da diese Begrifflichkeiten auch nicht benutzen darf, einfach so, sondern halt auch, dass man daran denkt, okay, nicht nur einfach ausgleichen, sondern wirklich auch darüber nachdenken und prüfen, okay, wie kann ich den CO2-Ausstoß reduzieren, damit ich gar nicht erst kompensieren muss. Ne? Das ist ja eigentlich der Grundgedanke, aber der Mensch sucht ja immer gerne den einfachen Weg. Und
ne? So. Es ist ja auch schon mal besser als gar nichts zu
tun. Stimmt.
Ja, insofern möchte ich es auch verdammen. Die beste Lösung wäre natürlich, wir finden Wege, wirklich das CO2 wieder aus der Luft rauszuholen. Da gibt es ja auch ganz viel Forschung, ist jetzt, glaube ich, sehr weit weg von der Textilindustrie, aber das finde ich auch total spannend. Da bin ich gespannt, was in den nächsten Jahren die Forschung so bringt. Im Zweifel gibt es irgendwann Fasern, die CO2 aus der Luft ziehen, während man sie trägt.
Ich glaube, da habe ich neulich schon mal irgendwann was gelesen von.
Das fände ich ganz großartig. Fassadensteine gibt es, glaube ich. Also ich glaube, so in der Baubranche fängt das gerade an, dass da wirklich Produkte entwickelt werden, die man schon benutzen kann. Also ich glaube, es gibt eine Fassadenverkleidung, die das tut.
Okay.
Wie viel ist die Frage, ne?
Ja.
Wahrscheinlich.
Aber gut, ist er auch erstmal schon.
Damit ausstatten, aber immerhin, genau. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es sowas irgendwann auch in der Faser
gibt. Jetzt, wo du das sagst, irgendwann habe ich das mal gelesen. Aber es ist ja auch schon wieder länger her. Aber ja, auf jeden Fall weiterverfolgen, genau. Ja. Und Sarah, was würdest du denn sonst sagen? Wie gesagt, ihr seid ein kleines Unternehmen. Hast du die Ambitionen oder könntest du dir vorstellen, mit anderen Partnern zusammenzuarbeiten, irgendwelche Kooperationen zu schließen, um halt ja in manchen Schritten einfach schneller voranzukommen? Würdest du dir das wünschen oder sagst du, nö, wir sind so fein, wie wir sind, wir brauchen das auch gar nicht und so funktioniert es vielleicht auch besser?
Nee, ich bin grundsätzlich sehr offen für Kooperationen. Ich glaube, es kann nur Sinn machen, wenn da beide eben die gleiche Intention auch wirklich haben, alle Möglichkeiten zu nutzen, wie man Dinge lauter und schneller und größer erzählen kann. Das finde ich schon völlig, völlig sinnvoll. Ich habe da immer so ein klein bisschen die Sorge, dass wir aus Freude darüber, dass wir jetzt zum Beispiel einen Reuka-Elastan in der tollen Feinheit kriegen, wie wir sie gerne hätten seit Jahren, dass wir, also ich würde sehr, sehr genau darauf aufpassen, mit wem wir uns da zusammentun und ob wir an der Stelle dann ein Nachhaltigkeitsaushängeschild für einen deutlich größeren Kooperationspartner wären, der an anderer Stelle aber so gar nicht mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Das würde ich tatsächlich vermeiden wollen, auch wenn vielleicht dann viel Reichweite flöten geht erstmal. Aber grundsätzlich, ich war zum Beispiel bei der Kalida total dankbar, dass wir uns da einfach auf das Cradle-to-Cradle mit draufsetzen durften, dass wir im Grunde davon profitieren konnten, was die an jahrelanger Forschung da schon vorausgeschossen hatten. Das fand ich großartig. Das würde ich natürlich jederzeit wieder machen, sowas.
Mhm. Ja, das stimmt. Ja, dafür braucht man dann manchmal auch die größeren Player, ne? Wenn die schon den Weg sozusagen vorgeformt haben, dass man das dann nutzen kann. Das auf jeden Fall. Das stimmt.
Ansonsten, was ich auch schön finde, und das aber jetzt ein bisschen abseits vom wirklich reinen Produkt, sind Kooperationen, die sich weniger mit den ökologischen Auswirkungen der Textilbranche beschäftigen, als mehr mit gesellschaftlichen Themen. Also sprich, wir haben ja eine schöne Instagram-Followerschaft nach wie vor und die zur Verfügung zu stellen für Menschen oder Themen, die sonst eben nicht so viel Gehör finden. Das ist zum Beispiel eine Art der Kooperation, die wir momentan aufbauen und die ich total schön finde. Auch einfach zu sagen, ja, die Reichweite, die wir haben, die nutzen wir aber eben nicht nur, um unsere Produkte zu verkaufen, sondern die nutzen wir auch mit einem tatsächlichen Mehrwert für die Leute, die sich die Sachen angucken.
Ja, das ist auch eine schöne Idee.
Das ist was Schönes und das kann dann ja um zwei, drei Ecken am Ende auch dem nachhaltigen Produkt zu mehr Awareness helfen oder verhelfen, aber es hat eben noch einen anderen Wert mit dabei, das, was ich irgendwie auch ganz schön daran finde.
Ja, absolut. Ja, das hatte ich auch neu schon öfter mal gehört, dass das durchaus genutzt wird irgendwie. Und ja, passt doch gut. So, jetzt sind wir, glaube ich, so langsam wirklich, ich muss mal auf die Uhr gucken, ja, so langsam am Ende unserer Zeit. Aber ich würde jetzt gerne auch nochmal von dir wissen, was wünschst du dir für die Zukunft oder was für Pläne hast du somit ehrlich? Was hast du so in deiner Schublade vielleicht noch vergraben?
Wünsche habe ich tatsächlich, dass wir es schaffen, uns selber, so wie wir jetzt gerade sind, treu zu bleiben im Sinne von nicht mehr irgendwelchen Wachstumszielen hinterherrennen, sondern dass wir es schaffen, sinnvoll zu schauen, wieder auf die Beine zu kommen, auch wieder wirklich profitabel zu werden, aber mit der Profitabilität dann auch wirklich gute Dinge zu tun. Das wünsche ich mir. Ich wünsche mir schon, dass wir das Team wieder vergrößern können. Es ist total gut, wie es jetzt gerade ist, für die Situation, in der wir sind, aber ja, also Arbeitsplätze schaffen war schon auch ein Punkt, den ich gut fand. Und jetzt von 40 auf 6 runter, das hat schon echt wehgetan. Das müssen nicht sofort wieder 40 werden, aber dass wir da Stück für Stück ein bisschen das Team wieder aufbauen. Und also für mich persönlich auch im CSR-Bereich möglichst zügig wieder jemanden haben, der sich auch voll und ganz damit beschäftigen kann. Das fände ich schon gut. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir es schaffen, einfach als eine Marke wahrgenommen zu werden, wieder stärker wahrgenommen zu werden, aber irgendwann auch einfach mitzuspielen in der Riege an Marken, die es schaffen, nachhaltig die Branche zu verändern, die das Bewusstsein generell für nachhaltigen Konsum, für nachhaltiges Shoppen soll Spaß machen. Und mir macht es ja auch Spaß, Klamotten zu shoppen, aber es soll eben komplett Spaß machen.
Genau.
Ganz ehrlich Spaß machen. Und das, da möchte ich gern mit Ehrlich Textil einfach dabei helfen, dass das auch mehr Leute verstehen können.
Da drücke ich ganz, ganz doll die Daumen auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass ihr es schafft wieder. Oder ihr seid da noch, also von daher, du lässt dich da nicht so schnell irgendwie unterkriegen, denke ich mal, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe. Und ich werde das weiter verfolgen auf jeden Fall, was ihr cool macht. Und genau, du hast jetzt auch noch eine Frage für mich, die wollen wir natürlich nicht wissen. Ich bin gespannt.
Wir haben eingangs ein bisschen drüber gesprochen. Was war bei dir der Aha-Moment oder der Auslöser dafür, dass du angefangen hast, dich mit Nachhaltigkeit in der Modebranche oder generell mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen?
Also ich habe ja auch Modedesign tatsächlich studiert, Damenschneiderei auch und so und war lang im Produktmanagement. Und tatsächlich war es leider das Rana Plaza-Gebäude. Mhm. Ich hatte vorher mich schon so ein bisschen damals auch mit sozialen Audits und so dann im Unternehmen beschäftigt, aber alles nur so nebenbei. Mein Hauptfokus war damals Produktmanagement. Mhm. Und dann war das tragische Unglück von Rana Plaza. Dann wurde der Accord gegründet und mein damaliger Chef hatte mich dann nach Genf geschickt, da war das erste Akkordtreffen und ich saß da wirklich und dachte so, okay, ich verstehe das hier aber auch eigentlich alles gar nicht, weil ich mich tatsächlich, muss ich sagen, mich damit da auch noch nicht so mit beschäftigt habe, weil mein Fokus auch eher so auf Mode, Textilien einfach so war. Und es waren aber sehr, sehr viele Menschen da, die schon sehr viel Ahnung hatten. Und dann habe ich auch den ersten Bericht bekommen vom Akkord von einer Fabrik von uns, die ja dann auf Statik, Feuerschutz und Elektrizität geprüft wurde. Und habe den angefangen durchzulesen, dachte so, Gott, okay, also das kann ich nicht mehr nebenbei machen, das geht nicht. Und habe dann mit meinem Chef damals gesprochen, dass ich meinen Produktmanagement-Bereich abgeben möchte und mich komplett auf dieses Thema Nachhaltigkeit und CSA fokussieren möchte. Und damals, wie gesagt, ich habe dann nicht nochmal studiert oder so, ich hatte dann mir so ein paar Kurse irgendwie anverleibt und habe dann sehr viel natürlich vor Ort in Bangladesch und in China dann von meinen Kollegen und Kolleginnen gelernt.
Spannend.
Und dadurch ist das Thema dann so bei mir wirklich hängen. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass ich da sozusagen die Kurve gekriegt habe, um mich damit irgendwie weiterzuentwickeln. Und dann hat sich das bei mir einfach auch immer mehr aufgebaut, das Thema, dass ich dann diesen Podcast gemacht habe, auch in Hamburg Green Fashion Tours geleitet habe und einen Online-Shop, einen kleinen für nachhaltige Produkte. Also ich bin da sehr fokussiert dann auch so auf Fashion mittlerweile. Und da freue ich mich wirklich, dass ich die Kurve gekriegt habe da damals.
Und, ja, toll.
Ja.
Cool. Das, also, was heißt cool? Schrecklicher Anlass, aber...
Genau, aber Gott sei Dank irgendwie hat es was bewirkt dann auf jeden Fall. Ja. Ja, vielen Dank für die Frage, Sarah.
Danke dir für die Antwort und für die vielen Fragen davor.
Ja, und vielen Dank für das Gespräch. Das war super toll, war super schön. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein schönes Wochenende und würde mich freuen, wenn wir weiterhin irgendwie im Austausch bleiben.
Sehr, sehr gerne, Sabine. Mir hat es auch viel Spaß gemacht.
Alles klar. Ja. Gut, bis dann, Sarah.
Ciao. Tschüss.
Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Ach, das war mal wieder eine Folge, bei der mir das Herz aufgegangen ist. Nachhaltigkeit wird nicht nur als etwas gesehen, was man machen muss, es wird ganzheitlich verstanden und Schritt für Schritt umgesetzt. Es wird auch wirklich Zeit, dass nachhaltige Unterwäsche kein Nischenprodukt mehr bleibt, oder? Ach so, und dann haben wir uns in dieser Folge auch über Tipme unterhalten. Hierzu kannst du dir noch die Folge 23 anhören. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de. Hast du Fragen oder auch Anregungen, die mir dabei helfen, den Podcast weiterzuentwickeln und noch interessanter für dich zu gestalten? Dann melde dich sehr gern bei mir. Ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Ich freue mich drauf.